SWR 2 aktuell.
Mit Marie Gedin an diesem Montagmittag und diesen Themen. Die Gasumlage soll weg. Neue Idee, eine Gaspreisbremse. Wer will da genau was? Wann kommt das? Und was bedeutet das denn dann konkret? Das lassen wir uns von unserem Korrespondenten gleich in Berlin schildern. Und wir besprechen das mit Kerstin André vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Dann, klar, die Wahl und der Rechtsruck in Italien sind unser Thema. Und wir berichten über eine SWR-Studie, die sich genau anschaut, wer denn hier im Südwesten in diesen Monaten aus welchen Gründen aus der Kirche austritt. Aber zuerst mal reden wir also über Gas. Mal wieder oder besser immer noch, das Thema wird uns diese Woche begleiten, denn die Gasumlage soll, sie war ja noch gar nicht so richtig da, jetzt weg. Diese Woche, sagt SPD-Chefin Esken, soll das noch passieren. Aber was dann? Was kommt auf die Strom- und Gaskunden zu? Wo werden sie stattdessen entlastet? Fragen über Fragen. Berlin-Korrespondent Christopher Jänert mit dem aktuellen Stand der Debatte.
Die Bundesregierung gibt sich in diesen Fragen eher geheimnisvoll.
Ich kann Ihnen sagen, es wird jetzt unter Hochdruck eine gute Gesamtlösung erarbeitet und das wird auch sehr schnell kommuniziert werden.
Sagt Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Im Kern geht es dabei wohl um zwei Dinge. Eine Bremse für Strom- und Gaspreise und die Abschaffung der beschlossenen Gasumlage. Die will mittlerweile eigentlich keiner mehr. Und SPD-Chef Rolf Mützenich spricht es im ARD-Morgenmagazin dann auch aus.
Es ist so, dass wir mit Sicherheit davon ausgehen können, dass die Gasumlage nicht das Mittel der Wahl ist.
Gasumlage abgehakt? Ganz so einfach wird es offenbar nicht. Sie könnte zwar noch in dieser Woche wieder fallen. Grünen-Chef Omid Nuripur hat am Morgen aber im Interview mit RTL gesagt, er gehe davon aus, dass die Gasumlage ab dem 1. Oktober trotz aller Zweifel in Kraft tritt.
Die Stadtwerke können nicht von heute auf morgen einfach alles auf den Kopf stellen.
Also kommt die Gasumlage womöglich, um dann direkt wieder abgeschafft zu werden? Das ist durchaus möglich, denn bis zum 1. Oktober sind es nur noch ein paar Tage. Ob die Gasumlage nun kommt oder nicht, es stellt sich die zweite große Frage. Wie werden Gas- und Stromkunden entlastet? Wirtschaftsminister Robert Habeck selbst bleibt da wolkig. Per Pressemitteilung lässt er verkünden:
Wir sind uns einig. Die Unternehmen und die Bürgerinnen und Bürger brauchen dringend Entlastung.
Eine Expertengruppe überlegt seit Samstag, wie genau das passieren soll. Ob für jeden die Energiepreise abgefedert werden sollen zum Beispiel oder nur für ärmere Menschen. Und am Ende geht es auch darum, wer soll es bezahlen? Finanzminister Christian Lindner bleibt konsequent.
Das Ziel heißt Schuldenbremse für den Bundeshaushalt und eine Gaspreisbremse. Wir wollen in der Krise den Menschen helfen, aber wir wollen nicht die Schleusentore öffnen, um alle möglichen Vorhaben auf Schulden zu finanzieren, weil man es gerade kann, wenn man die Ausnahme beschließt.
Denn klar ist, günstig wäre eine Preisbremse für Energie in keinem Fall. Das Bundeswirtschaftsministerium geht davon aus, dass 2,5 Milliarden Euro nötig sind, um den Gaspreis um nur einen Cent pro Kilowattstunde für Verbraucher zu reduzieren. Umgerechnet auf einen Single-Haushalt wären das 50 Euro Ersparnis pro Jahr. Eine Familie müsste 200 Euro weniger für Gas bezahlen.
So, wir merken uns also, es könnte, glaubt man vor allen Dingen der SPD, diese Woche die Gasumlage beerdigt werden, ohne dass sie, so wirklich richtig bei uns war. Lars Klingbeil, SPD-Chef, sagt sinngemäß, das war ein Fehler, der muss korrigiert werden. Was das technisch heißt, was das für die Energieversorger, aber auch für Verbraucherinnen und Verbraucher heißt, habe ich besprochen mit der Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, mit Kerstin André. Und ich habe sie gefragt, 2,4 Cent pro Kilowattstunde sollte ja eigentlich jeder Gaskunde ab Oktober, also sprich ab nächster Woche, zahlen. Die Stadtwerke sind dabei, neue Abschlagsberechnungen zu verschicken. Wenn diese Einnahmen jetzt ausbleiben, wer kommt dann ins Straucheln?
Naja, das Wichtigste ist natürlich, dass die Ersatzbeschaffungskosten für Gas tatsächlich getragen werden. Und wenn das jetzt nicht über die Gasumlage finanziert wird, weil das den Gaspreis zu teuer macht, dann muss es über den Bundeshaushalt finanziert werden. Weil irgendwoher müssen ja diese erhöhten Kosten tatsächlich auch gedeckt werden. Und da das oberste Prinzip Versorgungssicherheit ist und die Gasimporteure auch weiter Gas einkaufen müssen, gab es entweder den Weg Haushalt oder den Weg Gasumlage. Jetzt hat man sich wohl dann doch für Haushalt entschieden. Also muss es aus dem Finanzministerium und aus dem Bundeshaushalt finanziert werden.
Es sieht im Moment danach aus, nach einer Gaspreisbremse. Mal abgesehen von der politischen Frage, wie das dann ganz genau finanziert wird. Das ist aus Sicht der Energieversorger eine gleichwertige Möglichkeit, die Gaspreise in den Griff zu bekommen. Also anders formuliert, ist es Ihnen im Prinzip egal, wie es funktioniert, Hauptsache es funktioniert.
Das Wichtigste ist, dass es funktioniert, richtig. Weil wir müssen Versorgungssicherheit gewährleisten. Das ist ganz wichtig, um jetzt im Winter auch Klarheit und Sicherheit zu haben, um die Wohnungen warm zu bekommen. Aber natürlich auch, um der Wirtschaft und dem Mittelstand zu helfen. Richtig ist aber auch, dass diese hohen Preise wirklich an der Quelle angepackt werden müssen, hier runter müssen. Und da ist das Entscheidende, dass wir zum einen ein erhöhtes Angebot von alternativen Energien haben, also alternativen Quellen. Im Augenblick geht es um die Kohle, die wieder mehr verstromt werden soll, aber natürlich auch der noch schneller notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien und langfristige Gaslieferverträge, die eben auch Sicherheit im Markt schaffen.
Aber haben Sie denn da das Gefühl, wenn Sie die Diskussion sich im Moment anschauen im politischen Berlin, dass es darum noch genug geht? Oder ist es nicht so, würde ich jetzt mal unterstellen, dass wir eigentlich gerade nur noch reden, auf welche Geldquellen zapfen wir an?
Ich bin absolut der Meinung, dass wir beides machen müssen. Wir müssen jetzt für Entlastung sorgen. Die Bundesregierung ist richtig unterwegs beim Thema Entlastungspaket, die Menschen zu adressieren, den Mittelstand zu adressieren, die Wirtschaft zu adressieren. Je zielgenauer, umso besser. Aber das andere ist natürlich auch, dass man sich aus dieser Krise nur heraus investieren kann. Das heißt, wir müssen die Alternativen aufbauen, wir müssen ein Investitionspaket schnüren, was wie ein Befreiungsschlag auch wirkt. Und da sowohl im Rahmen der nationalen als aber auch der europäischen Rechtsetzung tatsächlich Hemmnisse abbauen, damit wir zum einen den Ausbau der erneuerbaren Energien voranbekommen, auch die Infrastrukturen, die notwendig sind, aber eben auch Gaslieferungen nach Deutschland, nach Europa so ermöglichen, dass wir hier eine gesicherte Leistung auch vorfinden.
Jetzt haben Sie schon über Verbrauch auch gesprochen. Die Deutsche Umwelthilfe fordert sehr prominent heute den Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung, ganz konkret als Reaktion auf die Energiekrise, und zwar in Städten, aber auch Privathaushalten. Ist das tatsächlich die Lösung? Müssen wir so konkret und auch so genau denken, wenn wir ans Einsparen denken?
Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, Energie einzusparen, und jeder Einzelne sollte tatsächlich auch noch mal bei sich schauen, wo kann denn Energie eingespart werden, was sind die auch wirksamsten Effekte. Es ist einfach nach wie vor so, dass wenn wir die Raumtemperatur um 1 Grad absenken, wir ungefähr 6% Energie einsparen. Das ist dann Energie, die Sie auch nicht bezahlen müssen, weil Sie sie nicht verbraucht haben. Aber mit Sicherheit haben auch die Kommunen Vorbildfunktion bei der Frage von Beleuchtungen, bei der Frage von Einrichtungen. Und wenn es jetzt an die Weihnachtsbäume geht, dann mag man das diskutieren. Das muss jeder Einzelne für sich natürlich auch entscheiden. Aber klar ist, Energie einzusparen ist jetzt das Gebot der Stunde.
Sagt Kerstin André heute Mittag vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft. 12:13 haben wir es. Und jetzt schauen wir nach Italien aus gutem Grund. Das Land hat gewählt, ein neues Parlament. Und durchgesetzt hat sich, Hochrechnungen zufolge, immer noch eine Allianz um die rechtsradikale Partei Fratelli d'Italia. Die Machtverhältnisse haben sich also klar verschoben. Wie es jetzt konkret weitergeht, was das bedeutet, besprechen wir live mit unserer Korrespondentin in Rom, mit Elisabeth Pongratz. Grüß Sie.
Ja, hallo.
Frau Pongratz, heute Nacht also hat sich die Wahlsiegerin Giorgia Meloni ja ein bisschen Zeit gelassen, bis sie dann ihre Ansprache gehalten hat. Heute Vormittag in strahlendem Weiß, was hat sie gesagt noch Neues?
Ja, also sie sprach von einer Nacht der Erlösung. Sie hat auch schon getwittert, also heute haben wir Geschichte geschrieben, und tatsächlich, das muss man sagen, also die erste rechtsnationale Regierung in der Nachkriegszeit für Italien, und wahrscheinlich wird sie auch die erste Ministerpräsidentin Italiens werden. Ja, und sie hat sich also wirklich schon stolz, glücklich präsentiert, hat auch den Stolz auf die Italiener bezogen, also wir müssen wieder stolz Italiener zu sein, da schwingt schon dieses Nationalistische durch, hat aber auf gleichzeitig gesagt, sie möchte eine Regierungschefin für alle sein. Also, und mit einem Plakat Grazie Italia. Also hat da versucht, quasi alle einzubinden, also verbindlich. Ich würde sagen, das genau entspricht ihrer Person. Wir hören ja oft sehr radikale Positionen, dann wieder auch dem Ausland gegenüber, der Wirtschaft gegenüber, wieder etwas sehr, sehr versöhnliche Töne. Ja, jedenfalls so ihre ersten Reaktionen.
Einbinden ist natürlich ein gutes Stichwort. Zunächst mal muss Frau Meloni ein Regierungsbündnis zusammenbekommen. Das wird die Lega, das wird Forza Italia. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie reibungslos oder reibungsvoll wird das vonstatten gehen?
Ja, also die Fratelli d'Italia, die Partei von Meloni, hat wirklich sehr viele Stimmen auf sich vereinigen können, 26%. Und die beiden Bündnispartner mit ihren männlichen Chefs, mit Matteo Salvini und Silvio Berlusconi, 85 inzwischen, ja, liegen bei 9% und 8%. Also die Führungsrolle ist ganz klar. Man muss natürlich wissen, dass die Lega vor ein paar Jahren noch quasi der Anführer war. Jetzt muss Salvini in die zweite Reihe zurücktreten. Und er wird sicher, sagen wir, größere Probleme auch in seiner eigenen Partei bekommen. Das war schon in der letzten Zeit so. Aber grundsätzlich ist klar, die haben dieses Bündnis geschmiedet, haben auch ein 15-seitiges Wahlprogramm aufgestellt mit ihren Zielen. Die Frage ist halt, wer jetzt die Kräfte bestimmt. Aber nachdem eben Fratelli d'Italia so gut dasteht, glaube ich, wird es relativ reibungslos sein, wenn die anderen wirklich auch in der Regierung sein wollen. Und das haben sie angekündigt.
Ganz kurz, was heißt denn reibungslos in Italien auch in Zeit übersetzt?
Ja, also gut, wenn wir jetzt die Regierung, das dauert natürlich jetzt noch eine ganze Weile, also auch von den ganzen rechtlichen Vorgängen her. Also wir werden wahrscheinlich erst so Ende Oktober, 24. Oktober, werden frühestens die Konsultationen beginnen. Da muss natürlich auch der Staatspräsident Sergio Mattarella auch eingebunden werden. Auch die erste Sitzung der beiden Kammern ist erst für Mitte Oktober angesetzt. Also da ist schon noch eine Weile dahin. Die Frage ist auch natürlich, welches Personal haben die Parteien, vor allem die Fratelli d'Italia, da weiß man nicht sehr viel drüber und ist gespannt, wen sie dann jetzt wirklich auch als Minister in die Regierung aufstellen wollen.
Schauen wir mal genau in diese Zeit, wenn es dann losgehen wird. Darauf deutet ja doch einiges hin. Was wird da als erstes in Angriff genommen werden? Was vermuten Sie von dem, was Sie jetzt auch heute Nacht nach diesem Wahlsieg, vorher ist ja immer das eine, aber heute Nacht, heute Morgen hören, was wird sich da tatsächlich zügig möglicherweise verändern?
Ja, also Italien steckt auch in einem gewissen Korsett, was sie tun müssen. Also da haben wir einmal da natürlich den Haushaltsplan. Also der muss bis Ende des Jahres muss er verabschiedet sein. Das ist mal das eine. Dann ganz wichtig, der Wiederaufbauplan der EU. Da winken ja fast 200 Milliarden Euro aus diesem Fonds. Und Italien muss da gewisse Fristen einhalten. Das hat die Regierung unter Mario Draghi immer gemacht. Die haben da wirklich viel vorangebracht. Aber auch die neue Regierung muss das tun, muss Reformen weiter voranbringen. Also da haben sie gar nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Jetzt hören wir heute sehr viel und schauen da auch gleich drauf, was unser Korrespondent aus Brüssel berichtet. Die Stimmung in Europa sehr geteilt angesichts dieser Wahlergebnisse. Wie erleben Sie das in Italien? Spielt das irgendeine Rolle auch bei den Wählerinnen und Wählern, was das Ausland denkt?
Ja, auf alle Fälle spielt es eine Rolle, auch in den Medien. Kommt natürlich darauf an, wen man fragt. Das ist ganz klar, weil man sieht ja auch, dass trotzdem das Land gespalten ist. Und was ganz, ganz schlimm ist, finde ich, ist, dass die Politikverdrossenheit noch größer geworden ist. Also wir haben eine Wahlbeteiligung von 63%, knapp 64%. Das ist ja nochmal 10% weniger als 2018. Und das drückt natürlich aus, dass viele auch, dass viele deprimiert sind, also nichts mehr mit der Politik anfangen können. Aber was das Ausland betrifft. Klar, die einen sehen, Italien ist in die EU eingebunden, ist auch im Hinblick auf die Energiekrise, auf die Inflation, auf die insgesamt instabile Lage natürlich auch, kann nicht allein dastehen. Auf der anderen Seite eben Meloni verkörpert dieses Bild des Nationalstaates, also ein stärker Nationalstaat, wie eben auch Orban in Ungarn. Und da wird sie sicher mehr auf dieser Linie fahren, das hat sich auch angekündigt. Und die Italiener, die sich allein gelassen fühlen, die meinen, okay, das wird gehört. Die Frage ist, ob das wirklich für Italien letztendlich dann auch was Gutes bringt.
Herzlichen Dank für den Moment, für diese Einschätzung. Live Elisabeth Pongratz, unsere Korrespondentin in Rom. Die anderen Hauptstädte in der EU schauen, und das nicht erst seit heute, aber jetzt eben ganz besonders alle nach Rom. Denn die meisten haben Sorge angesichts dieser Wahlen, dieses Ergebnisses jetzt, dieses Rucks nach rechts. Aber beispielsweise der ungarische Ministerpräsident Orban, Polens Regierungschef Morawiecki, äußern eher freudige Erwartung. Sprengt dieser Rechtsruck also möglicherweise die gesamte Europäische Union? Alexander Göbel fasst die Brüsseler Reaktionen heute zusammen.
Meloni werde eine Ministerpräsidentin sein, deren politische Vorbilder Viktor Orban und Donald Trump heißen, sagte Katharina Barley, SPD, Vizepräsidentin des Europaparlaments, der Zeitung Die Welt. Mit Meloni bekämen die Autokraten eine Lobbyistin im Rat, also der Vertretung der 27 EU-Mitgliedsländer, um Sand ins Getriebe der EU zu streuen. In den vergangenen Jahren sei das EU-Gründungsmitglied Italien eine sichere Bank für gemeinsame europäische Initiativen gewesen, so Jens Geier, Vorsitzender der SPD-Europaabgeordneten. Mit Melonis Wahlsieg drohe die drittgrößte Volkswirtschaft der EU nun in das Lager der Regierungen von Polen und Ungarn zu wechseln, also ins Lager derer, die die Staatengemeinschaft in ihrer jetzigen Form abschaffen wollten. Putin feiert, sollte ein Pakt rechter EU-Regierungen künftig die Mehrheitsfindung im Rat erschweren und Einigungen auf Russland-Sanktionen blockieren, so Geier wörtlich. Mit Blick auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik werde Giorgia Meloni in Europa extrem gemäßigt auftreten, glaubt die Grünen-Abgeordnete Alexandra Gese. Meloni wolle angesichts der hohen Staatsverschuldung die wirtschaftliche und finanzielle Stabilität Italiens nicht gefährden. Die wohl neue Ministerpräsidentin wisse, dass die rund 200 Milliarden Euro aus dem Corona-Rettungsfonds mit strengen Reformauflagen verbunden sind. Allerdings macht auch Alexandra Gese sich Sorgen, dass Meloni innenpolitisch weiter polarisieren und etwa den Schutz von Minderheiten schwächen könnte. Manfred Weber, Chef der christdemokratischen Parteienfamilie im EU-Parlament, hat sich bislang nicht zu Melonis Wahlsieg geäußert. Weber steht in Brüssel in der Kritik, weil er den Wahlkampf von Melonis möglichem Koalitionspartner, Forza Italia-Chef Silvio Berlusconi, unterstützt hatte. Berlusconi wiederum hatte in einem Video Sympathien für den russischen Präsidenten Putin und dessen Angriff auf die Ukraine geäußert.
Reaktionen aus Brüssel nach der Wahl in Italien. Frauen und auch Männer, die sich im wahrsten Sinne des Wortes todesmutig Sicherheitskräften entgegenstellen bei den Protesten gegen das Regime, gegen die berüchtigte Sittenpolizei im Iran. Ausgelöst durch den Tod einer jungen Frau in Haft wird seit Tagen und Abenden und Nächten protestiert und die Sicherheitskräfte schlagen brutal und auch tödlich zurück. Ist das jetzt schon eine Revolution? Tatsache ist, protestiert wird nicht mehr nur in Teheran, sondern im ganzen Land. Aber die Grausamkeit des Regimes scheint ungebrochen, wie Karin Senz heute Mittag berichtet.
Die Gewalt nimmt zu auf den Straßen im Iran. Auch manche Demonstrantinnen und Demonstranten belassen es nicht mehr nur bei friedlichen Protestaktionen wie Haare abschneiden oder Kopftücher verbrennen. Einer postet ein Bild von vorbereiteten Molotow-Cocktails. Dagegen stehen brutale Szenen, in denen beispielsweise Sicherheitskräfte eine Frau gegen den Bordstein schleudern oder mit dem Gewehrkolben auf eine andere einschlagen. Ob all die Videos echt sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, aber vieles deckt sich mit Schilderungen wie dieser Sprachnachricht einer jungen Iranerin an das ARD-Studio Istanbul.
Es ist so gefährlich. Sicherheitskräfte haben uns geschlagen, uns verfolgt. Ich habe gesehen, wie sie jemanden mit Schlagstöcken den Schädel eingeschlagen haben.
Die junge Frau hat viel riskiert, allein schon für diese paar Worte. Denn das reicht oft schon, dass Sicherheitskräfte einen abholen. Ein Video im Netz zeigt beispielsweise, wie schwer bewaffnete Männer gewaltsam in ein Haus eindringen. In einem anderen nehmen sie in einem Wohnviertel einen jungen Mann mit. Eine Frau, vermutlich die Mutter, fleht vergeblich. Das Ganze gefilmt aus einem Nachbarhaus. Auch das ist schon gefährlich. Ende letzter Woche berichten Menschenrechtsgruppen von mehr als 700 Festnahmen. Inzwischen dürften es wohl 1000 sein, darunter auch Journalistinnen und Journalisten.
Wenn sie dich festnehmen, du kannst dir nicht vorstellen, was sie dir antun können. Ich glaube, ich würde lieber erschossen werden, als dass sie mich festnehmen. Sie machen einem so viel Angst.
Erzählt Shabnam, als sie eines der vielen Videos auf ihrem Handy anschaut. Die junge Iranerin lebt seit knapp 3 Jahren mit ihrem Mann und 2 kleinen Kindern in Istanbul. Die beiden waren bekannte Fitnesscoaches im Iran mit 1,5 Millionen Followern auf Instagram. Da haben sie Sportvideos und Familienfotos gepostet. Shabnam trägt dabei kein Kopftuch. Küsst ihren Mann. Zu viel für die Islamische Republik. Der Geheimdienst droht ihr.
Der Mann sagte, wenn ich sage, lösche deine Seite, machst du es? Ich sagte, nein, warum sollte ich? Und er sagte, wenn ich deine Kinder an einen Ort bringe, den du niemals finden kannst, sagst du dann immer noch Nein zu mir?
Shabnam und ihr Mann packen die Kinder und fliehen in die Türkei. Ihr Kopf ist komplett im Iran, erzählt sie. Wenn irgend möglich, verfolgt sie die Nachrichten und Videos auf dem Handy. Ja, sie ist durcheinander, hat große Angst, aber sie meint,
I'm really feeling happy, brave.
Die Situation im Iran, geschildert von unserer Korrespondentin Karin Senz. Die Deutsche Umwelthilfe philosophiert also heute über Weihnachtsbeleuchtung. In den Supermärkten gibt es seit einigen Tagen ja schon Lebkuchen und Co., also reden wir über Religion. In die Kirche gehen ja bekanntermaßen immer weniger Menschen, ganz zu schweigen von der Zugehörigkeit zu den großen Kirchen in Deutschland. Und das hat sich der SWR jetzt genau angeschaut. Konkret, seit vergangenem April haben 20 Standesämter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Menschen, die gerade ausgetreten sind, die Möglichkeit gegeben, an einer Umfrage teilzunehmen. Fazit, auch, aber nicht nur wegen des Geldes treten immer mehr Menschen aus, wie Susanne Babila jetzt berichtet.
Martin Böttcher ist 42 Jahre alt, berufstätig, lebt in Mainz und ist aus der katholischen Kirche ausgetreten. Noch auf dem Standesamt erhielt er einen Zugang zur SWR-Umfrage. Er habe seit langem auf eine Wende im Umgang mit den Missbrauchsopfern gehofft, sagt Böttcher. Doch hier sei er besonders enttäuscht worden.
Ich habe immer mehr ein Problem mit der Amtskirche, wie die mit bestimmten Dingen umgeht. Und da ist die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals, dass man einfach hergeht und probiert, Dinge unter den Tisch zu kehren, das widerstrebt mir.
Der Umgang der Kirchen mit den Missbrauchsfällen war für 83% der Teilnehmenden ein Hauptgrund für ihren Austritt. Darunter seien auch immer mehr Gläubige, erklärt Gerd Pickel, Professor für Religions- und Kirchensoziologie an der Universität Leipzig. Er hat die SWR-Datenanalyse zu Kirchenaustritten wissenschaftlich begleitet.
Es sind jetzt auch Religiöse, die austreten. Das muss eigentlich einer katholischen Kirche in enormer Weise Sorgen machen. Oder was man jetzt ja auch immer wieder mitbekommt, diese Blockadehaltung aus Rom, der auch einige Bischöfe reagieren. Das ist etwas, was ihnen wahrscheinlich schlicht und ergreifend ihre Gläubigen auf Dauer vertreiben wird.
Herausgestellt hat sich auch, dass fast 9 von 10 Befragten angaben, es sei ihnen wichtig, die Institution Kirche nicht länger finanziell zu unterstützen. Darunter auch Ralf Engelberger. Der 60-Jährige ist vor 2 Monaten aus der evangelischen Kirche ausgetreten.
Ich spende relativ viel für verschiedene Institutionen und denke, dass ich das jetzt auch noch mal ein bisschen nach oben ziehen kann, wenn ich jetzt das Geld von der Kirchensteuer wieder spare. Aber dass ich es jetzt wegen der Kirchensteuer gemacht hätte, nein.
Er habe keine Angst vor der Hölle, sondern Angst vor der Zukunft für seine Kinder und Enkel. Darauf gebe ihm die Kirche keine Antworten, so der 60-Jährige. Die Freiburger Studentin Susanne Wolf stammt aus einer katholischen Familie und war als Jugendliche Ministrantin. Heute, mit 29 Jahren, fühlt sie sich ihrer Kirche gerade als Frau nicht mehr verbunden und ist ausgetreten.
Ich fühle mich einfach so in der Kirche, wie sie jetzt gerade ist, nicht repräsentiert, weil einfach die Hälfte der Gesellschaft ungefähr aus Frauen besteht. Und das ist halt so nicht ersichtlich in der Kirche.
2/3 der über 860 Befragten teilen diese Meinung und nennen die fehlende Gleichstellung in der Kirche als weiteren wichtigen Grund für ihren Austritt.
Und darüber können von heute dann an die katholischen Bischöfe beraten und wollen dies wohl auch bei ihrer jährlichen Herbstvollversammlung in Fulda, 12.27 Uhr. Viele haben die Herbstsonne in den letzten Tagen nochmal für einen Stadtbummel genutzt, zur Freude der Einzelhändler in den Innenstädten. Der Handel sieht jetzt allerdings zunehmend düstere Wolken aufziehen. Die Heizperiode beginnt und heute Vormittag hat der Handelsverband Baden-Württemberg einen Zwischenstand gegeben. SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher-Jahn. Sie haben zugehört, wie viel machen denn die Energiekosten in den Läden tatsächlich aus?
Naja, in normalen Zeiten so etwa 1,5 bis 2% des Umsatzes, so hat es Verbandspräsident Hermann Hutter vorgerechnet. Aber jetzt, wenn sich die Preise vervielfachten, dann lande man eben bei 10 bis 15%. Das ist schon eine gewaltige Steigerung und ganz besonders für Lebensmittelgeschäfte ist es schwierig, weil die sehr viel Energie brauchen, ja auch nochmal für die Kühlung. Ein Bekleidungshändler hat in der PK gesagt, die Energiekosten, die könnten einen normalen Ertrag komplett auffressen, dann so hoch wie die jetzt werden. In Zahlen ausgedrückt, so ein Supermarkt mit 1000 Quadratmetern, der vielleicht um die 80.000 Euro Stromkosten hatte vor dem Ukraine-Krieg, der steht dann, wenn sein Stromversorger jetzt mehr verlangt, schnell bei ein paar hunderttausend Euro mehr.
Was heißt das für uns Kunden? Müssen wir dann künftig bald noch mehr bezahlen?
Sicherlich, die Inflation, die wird erwartbar noch zulegen, da hilft alles nichts. Speziell die Energiekosten noch drauf zu schlagen, die höheren, das halten viele Händler für sehr schwierig, weil die Konkurrenz hoch ist und wir Kunden uns eben auch schon sehr zurückhalten, Preise vergleichen. Tatsächlich könnte es sein, dass wir uns auf deutlich weniger Service einstellen müssen. Also zum Beispiel kürzere Öffnungszeiten. Im Moment machen das schon einige Händler. Eher, weil es an Personal fehlt, aber die Überlegung, die wird sicherlich noch stärker, weil jeder Kostenfaktor dann auf den Prüfstand kommt.
Und was erwarten die Händler dann vom Weihnachtsgeschäft?
Naja, nicht mehr so große Engpässe wie letztes Jahr, aber ja, teurer wird es sicherlich. Uns Kunden treffen dann auch noch die Energiepreise. Also die Händler haben große Sorgen, Über die Hälfte fürchtet, dass sie nicht mehr lange durchhalten in ihren Geschäften. Die Stimmung im Einzelhandel, die hat ein Allzeittief erreicht. Die ist schlechter als mitten im Lockdown noch.
Die Stimmung hat sich ja generell verschlechtert, zeigt auch der aktuelle Geschäftsklimaindex beim IFO-Institut. Wie ist das an der Börse angekommen?
Also da ist der DAX nochmal richtig nach unten gegangen. Sehr negativer Impuls. Deutschland rutscht in eine Rezession. IFO-Chef Fuß war ja da sehr klar. Der DAX am Mittag 12.220 Punkte nur noch.